Liedes, die hat eine Geschichte, die sich hier in Deutschland abgespielt hat. Und wir hören diese Geschichte jetzt.
Ich wusste gar nicht, dass ich das jetzt erzählen sollte. Das habe ich ihm nur unterwegs erzählt gehabt. Und zwar hier in der Zeitschrift Lydia. Diese Zeitschrift dieses Mal ist prima, besser wie zwei Bücher. Es hat so viele wunderbare, stärkende Geschichten drin. Und eine davon ist von dieser Sängerin, heute sagen wir Sängerin, Andrea Adams. Das war ein junges Mädchen mit gläubigem Elternhaus, die in eine Rockband ging, total runtergesunken ist, drogenabhängig wurde und am allerschlimmsten war die Abhängigkeit vom Alkohol. Und in den Versuchungen wieder zurückzufinden zu Gott, denn sie wusste, es hat ihr nicht das gegeben in der Band. Sie ist rumgereist, sie war ausgebrannt, sie war immer mit dieser Band unterwegs und sie wollte zurück zu Gott. Aber ihre Abhängigkeit war da, ihre Abhängigkeit vor allem vom Alkohol. Und so kam sie nach Metzdorf in Schlüssle, das ist eine Einrichtung von Teen Challenge. Und sie hat dort, beschreibt darin auch die Kämpfe, die sie hatte. Sie hat an einem Abend 5 Stunden lang gerungen, Gott hilf mir, vom Alkohol frei zu werden. So, und 5 Stunden hat sie gebetet. Jetzt meinst du doch, jetzt geht es gut. Und dann nachts um 23:30 ist sie dann raus aus dem Haus und hat sich von einer Kneipe zur anderen und kam dann morgens total zerlumpt zurück. Jetzt gäbe es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, dass man sie rausgeworfen hätte. Aber ihr Seelsorger hat sie mit Liebe empfangen. Er hat erkannt, was für Kämpfe sie durchgemacht hat. Und nach diesen 5 Stunden mit Gott ringen und dann doch wieder fallen, kam sie zurück in ihr Zimmer und dann hat sie dieses Lied, diesen Chorus geschrieben. Hier bin ich einmal mehr. Ich gebe mich ganz hin, ich weiß, dass du da bist. Ich sage, ich liebe dich. Ich sage, ich brauche dich. Ich sage, ich bin dankbar. Sie war so dankbar, dass sie so einen Seelsorger gefunden hat, der sie nicht rausgeworfen hat, sondern der ihren Kampf verstanden hat. Und es hat auch mir gezeigt, es kommt nicht über unser Ringen. Wir wollen oft manchmal etwas ganz richtig machen. Wir wollen Gott uns ganz hingeben und wir strengen uns an und wir schaffen es nicht. Und dann ist ein barmherziger und gnädiger Gott da und er gibt uns so viel Kraft und so viel Freude, dass wir an der tiefsten Stelle, wo wir schwach meinen zu sein, ein Lied bekommen vom Herrn. Und jetzt kann ich dieses Lied, hier bin ich einmal mehr, ganz anders singen. Und ich empfehle euch diese Zeitung sehr.
Ist es nicht herrlich? Gott hat uns lieb. Er gibt uns nicht auf. Menschen würden uns vielleicht 100-mal aufgeben. Aber Gott ist treu. Preis dem Herrn. Danke für diese Information und auch mal den Hintergrund, wie ein Lied entstanden ist. Wie viele Kämpfe, Gebete wohl dahinter waren. Heute möchte ich ganz herzlich einladen. Zuerst einmal, ich möchte euch ermutigen, die Kassetten von der letzten Woche anzuhören. Vielleicht ist etwas dabei. Wir haben auch eine Kassette vorletzte Woche, die auch vielleicht gut war und gut ist und die Botschaft zumindest vielen Leuten geholfen hat. Befreiung aus dem Netz des Okkultismus. Viele Menschen stecken hier drin. Letzte Woche oder erst am Freitag hatten wir das Thema, wenn die Seele nicht mehr singt. Auch ein Thema. Oder dann war da drin dazwischen der Lehrteil, wie betet man richtig? Im Kniens, im Stehens, mit emporgehobenen Händen? Welche Haltung soll ich im Gebet einnehmen? Und informier dich, wie betet man richtig? Gestern war das Thema, was morgen zählt, was kommt auf uns zu? So auch da herzlich eingeladen, das anzuhören. Heute ist das Thema, Gott hat dich lieb, besonders lieb. Also Gott hat dich besonders lieb, er liebt dich. Und ich möchte heute Morgen darüber sprechen. Doch bevor ich das tue, noch ein paar Ankündigungen. Weitere Ankündigungen. Wir haben jeden Freitag und jeden Samstag hier Gottesdienst und jeden Mittwoch Gebetszeit in der Kapelle. Heute Abend um 19 Uhr ist Mitarbeitertreffen und Bibelstunde. Bibelschule für alle, die Bibel studieren und vor allem die mitarbeiten auch und mitarbeiten möchten. und sich interessieren für die Mitarbeit in der Gemeinde. Wir haben vom 28. April bis zum 12. Mai eine Evangelisation mit Billy Smith aus USA. Er hat einen besonderen Heilungsdienst und wir werden hier sehr viele Menschen haben. Wir schätzen so zwischen 800 und 1200 Leute. Die Kirche wird voll sein. 19 Gottesdienste stehen auf dem Programm. So, wir brauchen Seelsorger, Helfer, Mitarbeiter. Billy Smith wird jeden Gottesdienst mit dem Aufruf zur Bekehrung enden. Sein Zweck ist nicht nur, Menschen Gesundheit zu vermitteln und Heilung zu predigen, sondern auch zum Herrn zu führen. Und da braucht man Seelsorge. Und wir möchten uns dort auf diese Richtung hinarbeiten. Wie führe ich einen Menschen zu Jesus? Das wird dieses Thema heute Abend sein. Ganz herzlich eingeladen. Dann möchte ich einladen für nächste Woche, das am Freitag. Ich mache wieder ein seelsorgerliches Thema. Ich habe Freitag das Thema erprobte Wege, um dämonische Mächte, Einflüsse und so weiter zu erkennen im persönlichen Leben, in der Geschichte unseres Volkes, in Kunst und Kultur. Also dämonische Einflüsse und Mächte, also erprobte Wege. Wie erkennt man das in Kultur, Geschichte und unserem Volk? Wir werden erstaunt sein, verblüfft sein, wie verdorben unsere Kultur ist. Wir glauben an die deutsche Kultur, ist perfekt und vollkommen, aber diese dämonischen Einflüsse, angefangen von den alten Germanen, von der Christianisierung und dann dieser rote Faden. Also ich möchte über diese Dinge sprechen. Am Samstag wird das Thema sein, Führung durch den Geist. Drei Schlüssel möchte ich dir geben, wie der Heilige Geist dich führt, die Voraussetzungen, damit Gott dich führt. Wir haben gestern das Thema nur angerissen, kurz. Wir sind eine außengeleitete Gesellschaft. Satelliten, Computer, all von außen werden wir gesteuert. Im natürlichen Leben. Aber noch viel mehr im geistlichen Leben. Welche der Geist Gottes leitet, diesen Gotteskinder. Also jetzt kommenden Samstag, 19 Uhr, das Thema Führung durch den Geist. Am Sonntag, nächsten Sonntag haben wir Abendmahl und das Thema ist auch eine Fortsetzung vom Samstagabend eigentlich. Wandle im Geist, nimm die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch, lebe unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Oder wenn der Heilige Geist dich kontrolliert, dann kann dich niemand kontrollieren. So, diese Gedanken werden mich bewegen am kommenden Sonntagmorgen. Und Sonntagabend, nächsten Sonntagabend haben wir eine Taufe. Die Bibel sagt, wer da glaubt, ungetauft wird, der wird selig werden. Es haben sich mehrere Geschwister angemeldet. Taufe ist etwas Freiwilliges. Es ist ein äußeres Zeichen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt gegenüber. Ich schließe einen Bund mit Gott. So, und einige sind bereit, sich beerdigen zu lassen, bevor sie sterben. So, sterben, bevor man stirbt. Sie wollen ihr altes Wesen, ihre alte Natur begraben. Sie wollen als neue Menschen auferstehen und mit Jesus Christus leben. 19 Uhr, nächsten Sonntag. Also, wieder ein volles Wochenende. Gott möge uns segnen. Jetzt singen wir noch ein Lied und nehmen unser Morgenopfer auf. Und dieses Lied ist auch gleichzeitig Einladung zu unserem unsere Botschaft hier. Ich werde auf Psalm 23 sprechen, den 5. Vers, aber wir werden den ganzen Psalm lesen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Gott hat dich besonders lieb, hat dich sehr lieb. Vielleicht sagst du deinem Nachbar, Gott hat mich lieb. Sag deinem Nachbar, Gott hat mich lieb. Und sag ihm guten Morgen heute Morgen. Und sag auch deinem Nachbar, Gott hat dich lieb. Nicht nur mich, sondern egoistisch, sondern er hat dich auch lieb. Ganz besonders, er hat dich lieb. Wir möchten auch unser Opfer segnen. Lasst uns aufstehen, wir möchten für das Opfer beten. Und dann uns einladen zum Fest Gottes. Vater, ich danke dir, dass du uns eingeladen hast, an deinem Tisch zu sitzen, Herr. Dass du die Tafel reich deckst, dass du uns voll einschenkst. Und Herr Jesus, auch heute Morgen möchten wir unsere Finanzen dir hinlegen. Auch sie bedürfen unseres Segens, Herr. Wir können mit dem Geld spekulieren. Wir können das Geld auf die Börse in den Aktien umsetzen oder auf die Spielbank bringen oder auf Sparkonto einzahlen. Oder wir können das Geld zum Fenster hinauswerfen. Aber wir können auch das Geld als Haushalter gut verwalten. Und wir möchten unser Geld, das du uns gegeben hast, in deine Hände legen, unsere Finanzen in deine Hände legen. Und wir segnen heute Morgen unser Einkommen, Herr. Wir segnen all das, was wir einnehmen. Und wir bitten, Herr Jesus, segne, dass wir uns wirklich, ja, dass uns auch übrig bleibt, damit wir geben können. Und wir möchten wirklich reichlich geben. Und du sagst, wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Herr, wir möchten nicht knausern bei dir, sondern wir möchten großzügig sein, dir dir gegenüber, denn wir haben dich sehr lieb und du hast uns auch lieb, Herr Jesus. Dafür danke ich dir und preise dich heute Morgen. Segne diese Gaben. Amen. Wir bleiben stehen und ich lese diesen schönen Psalm, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfad, treu seinem Namen entsprechend. Muss ich auch wandern in der finsteren Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Oder Luther sagt, für immer und ewiglich. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und reichlich schenkst du mir den Becher. Also nicht so auf Sparflamme, sondern reichlich gibst du mir zu essen und zu trinken. Kannst du dir das vorstellen, was hier gesagt wurde? Als ich das gelesen habe, habe ich versucht, auf unsere Zeit, wir sind ja keine Beduinen mehr, keine Nomaden mehr, zu übersetzen und zu übertragen. Und ich habe festgestellt, Gott spielt sich auf hier wie Koch und wie ein Serviermädchen. Er stellt das Menü zusammen, den Speisezettel. So, er ist der große Küchenmeister, der Speisemeister, der aus der Speisekammer seine besten Gaben holt, nicht nur auf Lebensmittelkarte oder rationiert so ein bisschen nur Kostproben. Nein, er gibt uns die ganze Fülle. Er deckt mir den Tisch voll auf. Kannst du dir also eine Hochzeitstafel, so ein Buffet dir vorstellen, alles aufgetischt, was er dir gibt? Und jetzt wirst du voll verköstigt. Und zwar nicht von irgendjemand, sondern vom Herrn selbst. Der Herr deckt den Tisch. Du wirst richtig verköstigt. Voll Pension. Weißt du, normalerweise, wenn du irgendwo verreist, ist nur Frühstück drin enthalten oder Halbpension. Aber hier ist voll Pension, voll Verpflegung. Da ist alles drin enthalten. Du bekommst nicht nur ein Imbiss. Nein, alles ist drin enthalten. Du darfst dich an Gottes Tisch, an seiner Tafel setzen und daran teilnehmen. Ist das nicht ein Privileg, ein Vorrecht? Du deckst mir den Tisch. Ich darf so mich an deiner Festtafel setzen. Und jetzt darf ich schlemmen. Jetzt darf ich genießen an deinem Gastmahl, Gott. Und hier gibt es keine Enthaltsamkeit, keine Abstinenz. Gott deckt im Angesicht der Feinde dir den Tisch jetzt. Und du bist der einzige Gast, der jetzt hier am Tisch sitzt. Mir deckst du den Tisch. Ich habe versucht, das umzusetzen und zu übertragen. Was sagt diese Bibelstelle mir heute Morgen? Ich bin sein Gast und Gott ist mein Gastgeber, mein Ernährer, derjenige, der alles gibt. Gott selbst deckt dir den Tisch. Kannst du dir das vorstellen? Er kommt und dient. Und wir nennen unsere Versammlung hier Gottesdienst. Und das stimmt, das ist wahr. Gott will uns dienen heute Morgen mit allem, was wir bedürfen. Er will unsere Seele erquicken. In der Bibel ist es etwas ganz Interessantes. Da ist nicht die Mutter, die Hausfrau, die dient, sondern ich denke nur die Geschichten von Abraham oder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater geht in den Stall, schlachtet das Mastkalb. Der Vater serviert und dient. Der Vater sorgt, dass die Gäste kommen. Oder Abraham, als die Engel vorbeikommen, Abraham dient. So, der Herr selbst, höchstpersönlich, bereitet das Festessen. Und da ist noch etwas Interessantes an dieser Geschichte. Du sitzt da und der Herr sitzt auf der Seite. Und ringsherum über den Zaun oder am Fenster oder so auf der Straße, auf dem Bürgersteig, da sitzen deine Feinde und die gaffen. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Also deine Widersacher, wer das auch immer sein mögen heute Morgen, die gaffen. Und die kriegen Schlitzaugen oder Stielaugen und die können es nicht fassen. Dieser elende, arme Menschlein oder Mensch oder dieses Würmlein darf am Tisch Gottes sitzen und der kriegt nicht Hiebe. Das erwarten deine Feinde, dass du schön dass dir schön die Leviten verlesen werden und dass du leer ausgehst. Nein, da bekommst du noch einen Festschmaus, reich gedeckten Tisch, so ein Bankett, und alles, die ganze Palette köstlicher Gerichte wird allein für dich serviert, und zwar von dem Herrn höchstpersönlich. Ist das nicht gewaltig? Gott als der Ernährer, Gott als der Versorger. Und wir verstehen dann, was uns in der Bibel, das, was Jesus im Vater unser lehrt, gib uns unser tägliches Brot heute. Gott will uns im Angesicht unserer Feinde speisen, heute Morgen. Er will deine Seele sättigen. Joel Kapitel 2, 23, denn er gibt euch Nahrung, wie es recht ist. Gott gibt dir Nahrung, wie es recht ist. So wie, würde man sagen, wie du verdient hast. Aber wenn du nach dem gespeist und bedient werden würdest, was du verdient hättest, dann würdest du nicht einmal Knäckebrot bekommen. Aber wie es recht ist, wie Gott seine Kinder behandeln möchte. Gott möchte seine Kinder mit Überfluss, mit Fülle behandeln. An diesem Tisch bist du Gottes Gast, an seinem Stammtisch. So an seiner Runde darfst du teilnehmen. Und alle deine Feinde, die gucken. Big Brother, die gucken. Alle, die ganze Welt schaut dir zu. Das verstehen wir erst heute. Und Gott erlaubt, und jetzt bitte pass mir gut zu, Gott erlaubt, deshalb musst du ein paar Sachen zuerst vorneweg verstehen, dass du recht viele Feinde hast. Gott erlaubt, dass du recht viele Widersacher hast. Du verstehst vielleicht heute Morgen die Welt nicht und sagst, warum habe ich so viel Anfechtung, warum habe ich so viel Kämpfe, warum werde ich so in die Pfanne gehauen, warum werde ich so angeklagt, warum werde ich so angegriffen, warum muss ich durch solche dunkle Täler gehen? Denn wir lesen da vorher, dunkles Tal und alles Mögliche, was vorher kommt, Schrecken und Furcht und all diese Dinge. Warum muss ich durch dieses Tal durch? Und ich darf dir heute Morgen sagen, warum du das musst. Mir ist es so groß geworden beim Betrachten dieses Psalms. Gott will, dass du eine volle Arena hast, nicht eine halbleere Kirche und nicht ein halbleeres Haus, sondern eine volle Arena von Zuschauern. Du sitzt allein mit Gott am Tisch und deine Feinde, deine Widersacher, die müssen gucken jetzt, wie geht es diesem einen armen, früher mal elenden Sünder. Voltaire hat ein Gebet gesprochen, wahrscheinlich hat er es nicht an Gott geglaubt, aber er hat mal ein Gebet gesprochen und sagt, lieber Gott, mach meine Feinde recht lächerlich. Lieber Gott, mach meine Feinde recht lächerlich. So Gott will deine Feinde recht lächerlich machen und will sagen, guck mal an, was aus diesem Elenden geworden ist, was meine Gnade vermag, was meine Barmherzigkeit, meine Treue vermag. Psalm 91, Vers 15. Ich bin bei ihm in der Not. Gott ist bei dir in der Not. Gott sammelt mit deinen Feinden die Arena, füllt die Arena. Und deshalb, Bruder und Schwester, wenn du, lieber Freund, wenn du eine gute Versammlung haben willst, eines Tages am Tisch Gottes, dann hab keine Angst vor deinen Feinden heute, denn die werden alle zuschauen. Im Psalm 91 heißt es, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren machen. Und zu Ehren machen. Alle, die über dich hergefallen sind, alle deine Räuber, deine Diebe, deine Beleidiger, alle deine Geiselnehmer, deine Ausbeuter, deine Treiber, alle deine Richter, deine Ankläger, sie werden Zuschauer sein vor aller Welt. Denn die Bibel sagt uns etwas, wir sind ein Schauspiel. Und jetzt müssen wir leider Gottes negative Rollen besetzen. Weißt du, wir möchten gerne die Prinzessin in der Rolle sein, nein, aber jetzt, wir sind der Kaspar. Oder wir haben jetzt alles nur Nebenrollen, so Negativrollen im Augenblick. Aber diese negativen Rollen werden den Oscar bekommen, den Goldenen Löwen. Diese Negativrollen, und die werden geehrt, nicht die schöne Prinzessin, die einfach nur da saß und zugeguckt hat. Nein, die Feinde, hier heißt es, ich will dich rausreißen aus der Not. Und will dich zu Ehren, diesen elenden Menschen, der so durch Tiefen geht. Ich will ihn zu Ehren machen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, singen wir in einem Lied. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und die ganze Welt wird sehen, wie Gott dich heilig und gerecht spricht. Die ganze Welt wird dich sehen. Und wer viele Feinde heute hat, hör mir bitte gut zu, kannst ihn notieren, der wird auch viel Ehre haben an jenem Tag. Der wird viel geehrt werden. Was? Da werden die Leute erstaunt sein, verblüfft sein. Deinen Feinden verdankst du sehr viel. Vielleicht kennt ihr diese alte mystische oder ja, die alte griechische Legende von Herkules. Herkules, nach all diesem, was er alles erlebt hat, wird eingeladen schließlich vom Gottvater Zeus zu der Götterversammlung. Und dann kommt Herkules rein und er geht schnurstracks auf seine Feinde und sagt, Feinden, ich danke dir, denn du hast aus mir das gemacht, was ich heute bin. Und dann sagt Vater Gott, Zeus sagt, Herkules, was machst du? Sagt er, ohne diese Feinden, ohne diese Widersachen wäre ich nie das geworden, was ich geworden bin. Du verdankst deinen Feinden unheimlich viel. Kannst du da Amen sagen? Es ist wirklich wahr. Deinen Widersachen verdankst du viel. Und Herkules kam in die Arena, in die Götterversammlung und sagte, ich verdanke meiner Feinden unheimlich viel. Du bringst mich zu Ehren. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Psalm 18, Vers 18. Er entriss mich meinen mächtigen Feinden, die stärker waren als ich und die mich hassten. Er entriss. Gott vollbringt ein Wunder im Angesicht deiner Feinde, die stärker sind als du. Lieber Gott, mach meine Feinde recht lächerlich. Dieses alte Gebet des Gotteslästerers. Mach meine Feinde recht lächerlich. Er selber ist sehr lächerlich geworden nachher, weil er ein Feind Gottes war. Dieses Gebet fiel auf ihn zurück. Aber wie auch immer. Was sind unsere Feinde heute? Lass uns ganz kurz nachdenken. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Deinen Feinden verdankst du viel, unheimlich viel. Dein Triumph. Ohne sie wärst du nie das geworden, ohne deine Gegner. Darum hab keine Angst vor deinen Gegnern, von deinen Widersachern, von all diesen Dingen. Ich habe neulich ein Inserat gelesen, habe gedacht, das gibt's nicht. Aber weißt du, das sind manchmal die Werbeleute. Die Werbeleute suchen Gags, suchen gute Gedanken. Und suchen gute Sprüche. Da war ein ganz großes, in dicken Lettern draufgeschrieben, größere Gegner gesucht. So, größere Gegner gesucht. Und da warf jemand, wollte von der Konkurrenz Leute abwerben, größere Gegner gesucht. Und da wurden Mitarbeiter geworben. Es wurde Mitarbeiter geworben, größere Gegner gesucht. So. Du wirst herausgefordert und deshalb lauf vor deinen Herausforderungen nicht weg. Im Angesicht deiner Feinde deckt Gott den Tisch. Viele unserer Feinde sind nicht in der Hölle. Als Jesus aufforderte, unsere Feinde zu lieben, meinte er ganz bestimmt nicht den Teufel. Und hat auch nicht gemeint die dämonischen Mächte. Das ist also nicht gemeint. Er sprach von Menschen, die sich als Werkzeuge Satans missbrauchen lassen, benutzen lassen. Und deshalb auch, er entreißt mich meinen Feinden, Psalm 143, er entriss mich, die mich bedrängen, Menschen, die sich unbewusst, gar nicht, viele deiner Widersacher sind gar nicht bewusst, dass sie Werkzeuge Satans sind, dass sie sich vom Bösen manipulieren und herausfordern und kitzeln und reizen lassen. Das befassen sie manchmal nicht. Manche von uns haben nur wenig menschliche Feinde. Ich denke, dass jemand, der nur in seiner Mansardenwohnung wohnt, nie aus dem Haus geht, so ein Einsiedler, wie viele Feinde hat er? Wer weiß es. So kaum Feinde. Aber wenn jemand in die Öffentlichkeit seine Nase raussteckt und wagt, Jesus öffentlich zu bekennen, wagt ein Heiliger zu sein, und je größer sein Einflussbereich ist, desto größer ist auch sein Widerstand. Also wer nichts tut, der weiß nicht, wovon ich heute Morgen spreche. Wer nicht für Gott lebt, weiß nicht, wovon ich rede. Fang an, für Gott zu leben und der Teufel ist los bei dir. Die Hölle ist los. Fang an, Gottes Wort ernst zu nehmen. Fang an zu sagen, ich möchte das tun, was in der Bibel drinsteht. Lass mich taufen. Ich werde nie vergessen diesen Ausspruch. Meine Großmutter dreht sich im Grab um. Ich sage, gewiss, lass die Karussell fahren, wenn sie will, wenn es geht, wenn sie das noch kann. So, bitte, aber da ist die Hölle los, sogar die Toten werden herbeizitiert, die Ahnen, die man vielleicht nicht einmal mehr richtig kennt. Je größer der Einflussbereich ist, desto größer ist auch dein Widerstand. Aber desto mehr Zuschauer hast du auch. Desto mehr Leute wirst du haben, die also dich beneiden. Das wirst du auch haben. Nur wenn du Erfolg hast, wenn Gott dich segnet, wenn Gott mit dir ist, hast du so viele Neider. Triumph sollte man feiern können, so ertragen können. Und du wirst jetzt vorbereitet, wie dieser Herkules. Liebe Feinde, ich danke dir. So, in dem Augenblick, als das alles so war, hat er es nicht verstanden. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus hat aus seinen Feinden einen Triumph gemacht, öffentlich. Du sagst, wo denn? Am Kreuz von Golgatha? Nee. Also das Kreuz von Golgatha, da hat er keinen Triumph denen gemacht. Er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen, als sie sagten, er soll vom Kreuz runtersteigen. Und jetzt wollen wir sehen, ob ihm Elia kommt und hilft, als er da um Hilfe schrie. Also da äußerlich hat er keinen Triumph gemacht. Im Gegenteil, hat er den Feinden vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dennoch heißt es im Kolosser Kapitel 2, Vers 15, er hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Wie stimmt das? Und zwar, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächten. Also es gibt neben den dämonischen Werkzeugen, die sich vom Teufel missbrauchen lassen, und dann gibt es die geistige Welt. Und die geistige Welt nimmt alles ganz anders wahr. Die geistige Welt nimmt es ganz anders wahr. Zum Beispiel, als Jesus über die Straßen Palästinas ging, da schrien die Teufel ihm nach, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Schon allein, Jesus hat überhaupt nichts getan, noch nichts gesagt. Schon allein seine Anwesenheit war den Dämonen eine Qual. Die Juden, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus nicht als den Messias, den Sohn Gottes erkannt. Aber die Dämonen, die haben sofort Jesus erkannt, Sohn Gottes, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und jetzt die Zuschauer, die da sind, und deshalb im Angesicht meiner Feinde, die zweite Gruppe, von der ich sprechen möchte, sind die unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt. Der Herr bringt dich zu Ehren. Du kriegst deinen goldenen Löwen, deinen Oscar für diese Negativrolle, und zwar jetzt schon. Und weißt du, während du so am Tisch sitzt, flüstert dir der gute Herr zu ins Ohr, mein Kind, schaue das Ende an. Schaue das Ende an. Und deshalb heißt es in der Bibel, nicht immer der Anfang ist ausschlaggebend, sondern schauet ihr Ende an, das Ende der Erlösten, das Ende der Vollendeten, schaut sie an. Und Psalm 132, 18, da heißt es, ich bedecke ihre Feinde mit Schande, doch auf ihm, dem Kind Gottes, glänzt seine Krone, und alle deine Feinde werden zu Schanden werden. Also auf dein Haupt glänzt die Krone. Wenn du das begreifen könntest heute, im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch und salbst mein Haupt. Das ist also nichts anderes wie Zubereitung für die Krönung. Du bereitest mich für die Krönung zu. Salbst mein Haupt. Alle deine Feinde werden zu Schanden werden. Kannst du da Amen sagen? Freust du dich? Oh, ich freue mich. Alle meine Widersacher, die heute mir so ein Bein legen wollen, die mich in Schwierigkeiten bringen, all diese werden zu Schanden werden. Und letztendlich der größte Widersacher vom Heiland war der Teufel. Und dein größter Widersacher ist auch der Teufel, nicht die Menschen. Die kannst du vergessen, denen musst du vergeben. Die wissen nicht, was sie tun. Aber der Teufel versucht immer wieder, dich zu Fall zu bringen. Es sind nicht die Menschen, die dich beleidigen. Es sind nicht die Menschen, die dir schaden. Es ist der Teufel immer, der das Werk Gottes zerstören möchte in dir. So wie beim Hiob, diese Geschichte, diese Legende oder wahre Geschichte oder Literaturwerk, was es auch immer ist. Der Teufel sagt, guck mal, der kann gut an Gott glauben, wenn er Geld hat, wenn alles gesund ist, wenn die Viecher gedeihen und sich vermehren und die Weiden grün sind, da kann er an Gott glauben. Aber nimm ihm alles weg und du wirst sehen, er wird dir im Angesicht absagen. Aber was war der Hiob? Er war treu bis zuletzt. Hiob war treu bis zuletzt. Und Gott hat gesagt, du kannst alles nehmen, lieber Teufel. Aber eines sage ich dir, taste seine Seele nicht. Und der hätte gerne seine Seele gehabt. Der hätte gerne sich an seiner Seele vergriffen. Aber um die Seele des Hiobs hat Gott eine feurige Mauer gebaut. Und er hat gesagt, taste ihn nicht an. Der hat den Körper angegriffen, der hat die Familie angegriffen, der hat seinen Arbeitsplatz angegriffen, der hat sein Geschäft angegriffen, sein Einkommen und Auskommen und alles angegriffen. Aber seine Seele durfte nicht angegriffen werden. Der Teufel ist ein Seelenjäger, ein Seelenfänger. Und wenn du Kind Gottes bist, über dich wacht der Herr und du sitzt am Tisch des Herrn. Taste nicht an. So, deine Feinde dachten, sie tun ein gutes Werk an dir. Und die meisten Feinde denken, sie tun, wenn sie dir schaden, sie tun ein gutes Werk. Polycarp war einer der ersten Märtyrer, so 100 nach Christus, hat noch Johannes gekannt, den Apostel Johannes gekannt. Polycarp wurde dann verbrannt, kam auf dem Scheiterhaufen und dann spricht er ein Gebet, das ist auch in der Geschichte überliefert worden, und sagt, lieber Gott, vergib der armen Frau, die jetzt Holz für den Scheiterhaufen bringt, die denkt, sie tut Gott ein großes Werk, vergib ihr. Und so viele religiöse Menschen, die anderen Menschen, die Ketzer, alles mögliche Sekten, Irrlehren, falsche Propheten und so weiter gedacht haben, die sie verfolgt haben, die denken, sie tun ein gutes Werk. Und dabei sind sie nichts anderes wie verblendet. Saul von Tarsus dachte, er tut ein gutes Werk, wenn er einen Christen nach dem anderen ins Gefängnis bringt. Bis ihm schließlich Jesus selbst offenbart, Herr, wer bist du, den ich verfolge, gegen den ich kämpfe, gegen den ich arbeite? So, hat keine Ahnung gehabt, die Feinde. Und Gott will die Starken zum Raube haben. Deshalb erlaubt er auch manchmal, dass sie sich an dir messen. Und mit dir probieren, denn im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Deine fleischlichen Feinde dachten, du wärst jetzt am Ende. Nun ist es aus mit ihm, vorbei. Jetzt wird er bald aufgeben. Und da ist der Herr und er flüstert dir zu, Kind, beruhige dich. Du musst nichts gegen sie unternehmen. Du musst dich nicht verteidigen. Sei stille. Ich will für dich streiten. Und jetzt, da vorne am Kudamm, da ist ein Restaurant. Ich möchte dort nicht essen. Aber das ist ein sehr schönes Restaurant. Und da sitzt du direkt so wie in einer Vitrine. Leute gehen vorbei und die gucken, was du auf dem Teller hast. Einmal bin ich gesessen, das hat mir gereicht. So, die gucken da, aha, hat er schon den Teller, wie nagt er den Knochen dort ab. So. Und so ähnlich kann ich mir diese Situation hier vorstellen. So ähnlich ist die Situation. Du bist wie in einem Aquarium, wie in einer Vitrine. Und die gucken, deine Feinde gucken, was du dir so schmecken lässt. Und die möchten es gerne haben. Das ist für sie Hölle. Sie können es nicht haben, weil du es verdient hast. Du nimmst diesen Platz ein. Ist für dich da. Während du zugreifst, diese herrlichen Speisen. Und so weiter. Im Psalm 21, bevor der 23. Psalm geschrieben wurde, wurde Psalm 21 geschrieben. Und da heißt es, sie schmieden böse und listige Pläne, aber sie richten nichts gegen dich aus. Psalm 21, 12. Sie schmieden listige Pläne gegen dich. Du musst also Psalm 23 verstehst du erst, wenn du die Psalmen davor gelesen hast, die Lieder davor gesungen hast, dann verstehst du den Sachverhalt. Sie schmieden Pläne, böse und listige Pläne gegen dich, aber sei getrost, liebes Gotteskind, sie richten nichts gegen dich aus. Ist das nicht herrlich? Sie richten nichts gegen dich aus. Du sitzt in einem Schutzschild. Du wirst beschützt und bewahrt vor dem Herrn. Gott gibt dir jede erdenkliche Zusicherung, dass dir nichts passiert. Er sagt, ich decke dich von allen Seiten und du umgibst mich von allen Seiten. So, am Evangelium müssen wir uns nicht schämen. Es ist eine gute Nachricht. Halleluja. Gott deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, danke Vater, ich verstehe jetzt etwas, was ich lange Zeit nicht verstanden habe. Du deckst mir den Tisch nicht in Zeiten des Sieges. Und des Erfolges und des Triumphes, sondern in Zeiten der Niederlage, wenn ich durch dunkle Täler gehe, im Tal der Todesschatten mich bewege, in der Löwengrube sitze, im Feuerofen schmore oder im Pech getaucht werde und auf der Insel Patmos verbannt werde, wie Johannes, der Jünger Jesu. Dort bekomme ich dann eine Offenbarung von dir, sehe ich den Gesegneten, den Herrn Jesus Christus. Also du deckst mir den Tisch nicht in Zeiten des Sieges, sondern in Zeiten von Niederlage und Versagen. Und ich bin sicher, der Herr hat mit allem einen Plan, auch für mein Leben. Denn denen, die Gott lieben, Römer 8, 28, alle Dinge werden zum Besten dienen, die nach dem ewigen Vorsatz Gottes berufen sind, was es auch immer da bedeutet. Interessant, Paulus wäre nie Paulus gewesen und wäre auch nie Paulus geworden und wäre auch nicht erfolgreich gewesen. Das Evangelium wäre nie bis nach Europa gekommen, wäre irgendwo in Jerusalem schon untergegangen. Paulus wäre nie Paulus geworden. Wisst ihr, Paulus hat eine ganz schlimme Krankheit gehabt. Das war sein Pfahl im Fleisch. Aber sein Pfahl im Fleisch war, das war nicht Blindheit, das war nicht Rheumatismus und das war auch nicht, dass er zu großen Kopf hatte oder eine Glatze hatte. Das war nicht das Problem. Sein Pfahl im Fleisch war folgendes. Überall, wo der arme Mann hinkam, gab es nur Skandale. Und überall, wo der hinkam, das erste, wenn er so durch die Stadt, ich denke nur durch Philippi, läuft er und sucht er, wo kann ich hier einen Skandal anzetteln? Wo kann ich einen Skandal auslösen? Was löst ein Skandal aus? Ja, und das Evangelium hat sich nur über Skandale ausgebreitet. Wisst ihr, wenn es keine Skandale gegeben hätte, hätten die meisten Menschen in Ephesus, in Korinth, in Philippi, in Ikonien und sonst noch wo nichts vom Evangelium gehört. Also wenn alles so friedlich läuft, da kommt so ein frommer Bruder, spricht ein Gebet, segnet und geht wieder fort, kein Hahn kräht danach. Wäre Jesus im Bett gestorben, die Welt hätte keine Notiz von ihm genommen. Aber am Kreuz zu sterben, mitten an der Hauptstraße von Damaskus und Jerusalem, da wo alle Leute vorbeigehen, Skandal. Und dieser Skandal, und noch hingeschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden, das verrückte Zeug. Das ist ein Skandal. Wäre Jesus im Bett gestorben, wir wüssten nichts von unserer Erlösung. Aber dass er am Kreuz starb, das Wort vom Kreuz, den einen ein Ärgernis, den anderen eine Torheit, uns aber eine Gotteskraft. Skandale bringen das Evangelium ganz schnell vorwärts. So, wenn Gott dich schnell vorwärts bringen will, dann lässt er dich in Skandale verwickeln. Und deine Feinde, deine Widersacher. Weißt du, wenn die BZ und wenn die Bildzeitung und wenn die Evangelische Zentrale für Weltanschauungsfragen und der Herr Gander und Professor sowieso und weißt du, wenn die ganze Welt alles schreibt verrückt, seitenweise, quadratmeterweise, Druckerschwärze verdruckt, weißt du, dann, Leute, über die man nicht schreibt, weißt du, so Theaterleute, Künstler, wenn die Kritik, die lesen nach ihrem Auftritt, das nächste, was sie gucken, was schreiben die Zeitungen über mich? Und die Kritiker sind sehr gefragt in der Kunst und so weiter. Die Kritiker, und zwar auch die negative Kritik, nicht nur immer positive Kritik. Wenn jemand einen lobt, dann ist was faul an der Sache. Da ist eine Verschwörung dahinter. Aber weißt du, eine gute Kritik ist, dass man auseinandergenommen wird. Und das Evangelium von Paulus hat sich durch diese Art sich verbreitet und jedes Mal hat sich eine neue Tür für ihn aufgetan. Leute haben gehorcht, da ist etwas. Wir wären zum Beispiel, ich wäre nie gläubig, meine Familie wäre nie beim vollen Evangelium. Aber mein Vater war schwer herzkrank und dann lesen wir die bunte Illustrierte. Wir haben noch nie, wir waren Christen und wir haben kaum so Boulevardpresse gelesen. Aber am Zeitungsstand war da so die bunte Illustrierte damals und da stand drauf, Gott heilt. Oral Roberts kassiert. Wir haben nicht gelesen, was der Oral Roberts damals, der Heilungsevangelist aus Amerika, kassiert hat, sondern was uns interessiert hat, damals, dass heute noch im 20. Jahrhundert Kranke geheilt wird. Denn wir haben geglaubt, mit den Aposteln haben die Wunder aufgehört. Und dass jetzt so ein Amerikaner dann nach Deutschland kommt, in Frankfurt predigt, Gott heilt. Und das haben wir gelesen. Und dann hat mein Vater hingeschrieben, gibt es solche Kirche, wir wohnen ja so abseits, gibt es solche Gemeinden, wo man heute noch für Kranke betet, an Krankenheilung glaubt. Die haben ja geglaubt, das wäre ja nur damals gewesen, vor 2000 Jahren. Aber jetzt hören wir und lesen wir und sehen die Bilder, wie Gott Kranke heilt. Da war eine Frau, die sehe ich heute noch, mit Krücken abgebildet, die hebt die Krücken und läuft auf dem Podium. So, ob das Bild gestellt war oder nicht gestellt war, auf jeden Fall, es war in der Öffentlichkeit. Und was in der Zeitung passiert ist, das ist wirklich passiert. Was dort steht. Was in der Zeitung nicht steht, ist nicht passiert. So, für die Medienleute etwas. Und das stand in der Zeitung, also es ist passiert gewesen, muss passiert sein. Also, die können kein Blödsinn drucken. Manchmal drucken sie das, aber trotzdem. Und wir haben hingeschrieben, gibt es solche Gemeinden? Und dann haben sie gesagt, ja, da gibt es, die nennen sich so und so, können besuchen. Und dann sind wir hingegangen und in der Woche, wo wir dann hingingen, wurde mein Vater geheilt, obwohl er schon die Rentner war und nach seiner Rente, die hat er rückgängig gemacht, hat noch 15 Jahre gearbeitet, bis er wirklich vernünftig in den Ruhestand treten konnte und dann sagen konnte, ich habe meine Rente verdient. Ich bin also nicht ein Frührentner, sondern ein richtiger Rentner. Und das wollte er damals. Und dann hat er in einer Chemiefabrik gearbeitet, dass ich ihm gesagt habe, guck mal, Vati, wie machst du das? Er sagte, mir fehlt's nicht, ich bin gesund. Skandale. Skandale bringen das Evangelium in die entlegensten Winkeln der Erde. Da war die Heilbronner Stimme, wo ich dort mal in Heilbronn Pastor war. Wir hatten einen amerikanischen Evangelisten, Maurice Cirillo. Und ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe nur den Gast eingeladen, war der Veranstalter, habe ihn eingeladen, in 11 Städte in Deutschland zu predigen. Und war der Veranstalter von der Sache. Und dann heißt es, und jetzt werden die Pastoren, die Matadoren und wie sie da geschrieben haben, also Ja, wenn Pastor Matutis bei der FDP, FDP hat damals die Wahl verloren, wenn der Pastor Matutis bei der FDP gewesen wäre, hätte die FDP 18,4% gehabt. Solche Dummheiten. Also, und dann wurde ein Gebet, was sie, das Gebet des Kranken, und jetzt werden Kranke geheilt, wenn sie dieses Gebet nachsprechen. Und dann die Heilbronner Stimme, manchmal muss auch der Teufel einem dienen, auch die Ungläubigen, auch Unwissen müssen sie sogar dienen. Und die Heilbronner Stimme hat dieses Gebet für Krankenheilung abgedruckt. Und ich schlage am nächsten Tag die Zeitung auf, lese dieses Gebet, denke mir nichts dabei. Dann klingelt kurze Zeit später das Telefon und eine Frau aus Öhringen bei Heilbronn ruft an und sagt, ich danke Ihnen für das Gebet, ich habe dieses Gebet nachgesprochen und ich habe Gesundheit empfangen. Und ich fühle mich so wohl, ich wollte Ihnen nur danken, dass dieses Gebet veröffentlicht wurde. Und ich wollte Ihnen nur Dankeschön sagen. Weißt, so geht's manchmal. Aber ja, kübelweise sammelt Pastor Matutis die Krankenscheine ein. Meine Frau geht nachher zum Arzt und dann fragt der Arzt, Frau Matutis, wie verhält sich das? Haben Sie Ihren Krankenschein behalten? Also vorstellen. Ja, und Sie haben Ihren Krankenschein? Nein, weißt du, lass Sie negativ schreiben, aber Sie können nicht verhindern, dass sich das Gute durchsetzt, die Wahrheit sich durchsetzt, die Wahrheit durchkommt. Der Teufel möchte, dass du in die Pfanne gehauen wirst, dass es dir geschädigt wird, ist dein Ruf ruiniert und so weiter, dass all diese Dinge in deinem Leben passieren. Aber weißt du, du kannst erst richtig ungeniert leben, wenn all diese Dinge eingetreten sind. Er möchte, dass du in Kreuzverhör geratest, dass du die Strenge des Herrn erlebst, die Grausamkeit und Unnachsichtigkeit des Herrn. Und der Herr sagt, mein liebes Kind, also nächstes Mal halt den Mund. Und nächstes Mal, wenn du eine Vision hast, mach die Augen auf. So, nicht, dass du jetzt irgendwas erzählst. Nein, der Herr möchte uns dienen. Und das ist das Verblüffende. Guck mal, unser Heiland, Johannes 13, er nimmt die Schürze und fängt den Jüngern an, die Füße zu waschen. Der Heiland als Fußwascher. Ja, eigentlich was so Sklaven und Sklavinnen tun, diesen Dienst verrichtet er, der Herr Jesus, so Sklavendienst, wäscht seinen Jüngern. Und natürlich, jetzt kommt der Herr Petrus, Herr, mir nicht. Mir kannst du, sollst keine Füße waschen. Und du kennst ja diese Geschichte, lies mal nach. Und der Herr sagt, wenn ich dir nicht diene, hast kein Teil an mir. Wenn Gott dir nicht dienen kann, hast du kein Teil an Gott. Gott möchte dir dienen. Wenn er dir nicht dienen kann, dann hast du kein Teil an Gott. Nur was Gott dir tut, was Gott dir antut, was durch die Hand Gottes an dir passiert, das ist Gottesdienst. Viele Leute, die wollen selber was tun. Die Pharisäer, die frommen Juden damals und so weiter, die haben da eine Frau zu Jesus gebracht, die solle gesteinigt werden. Und weißt du, was der Heiland macht? Im Angesicht der Feinde. Solltest diese biblischen Geschichten lesen, und zwar jetzt vom Psalm 23 immer ausgehend. Immer mit der Sicht, im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Und jetzt kommen die Ankläger, die Frau muss gesteinigt werden, die muss sterben, die hat die Ehe gebrochen auf frischer Tat. Wo der Mann ist, weiß man nicht, aber die Frau hat mal erwischt. Vielleicht hat man eine Falle gelegt. Der Teufel ist so ein raffinierter Fallensteller. Und jetzt haben sie diese arme Seele erwischt und jetzt soll sie gesteinigt werden. Die sitzt da und macht die Augen nicht auf und sie hat auch nicht um Vergebung gebeten. Bitte passt auf, was jetzt passiert. Ich will etwas sagen, was viele Christen nicht verstehen. Wir sind zu fromm, wir sind zu pharisäisch geprägt, zu pietistisch geprägt, zu religiös geprägt. Wir müssen etwas tun, damit wir Vergebung der Sünden haben. Lies diese Geschichte dir aufmerksam durch, was hat die Frau in Johannes 8 oder ja diese Abschnitte getan. Sie hat nichts getan, sie saß nur da zusammengekauert und wartet, bis der erste Stein fliegt. Und dann macht Jesus Folgendes, im Angesicht der Feinde fängt er an, auf dem Boden zu schreiben. Was er geschrieben hat, weiß ich nicht. Würde gerne wissen. Weiß ich es nicht, habe noch nicht entziffert und gelüftet, dieses Geheimnis. Lass ich auch dahingestellt. Auf jeden Fall, er schreibt. Und plötzlich, als er fertig ist mit dem Schreiben, schaut er auf und sagt, Frau, wo sind deine Ankläger? Und da wacht die Frau auf. Keiner da. Dann sagt er, Frau, ich vergebe dir auch, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus hat auf einer offenen Straße, auf dem Marktplatz, Sünden vergeben. Kannst du sowas vorstellen? Und dann hat er immer wieder permanent den Menschen Sünden vergeben. Und sagte, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott im Himmel kann Sünden vergeben. Aber Jesus hat den Menschen die Sünden vergeben. Ohne Beichte, ohne Priester und ohne was. Das ist gewaltig. Um Sünden zu vergeben, brauchst du gar keine großen Prozeduren. Im Angesicht der Feinde deckst du mir den Tisch. Wo sind deine Ankläger geblieben? Jesus vergab der Frau, er gab ihr Leben zurück und sagte, so, jetzt gehe hin. Genauso wie er das Leben dem verstorbenen Jüngling oder dem Mädchen gab das Leben wieder zurückgab und der Tochter der Mutter gab, der Witwe gab. Aber die Pharisäer konnten nicht verstehen, wie kann er diese Frau, die keine Rückendeckung hat, keinen Rechtsanwalt hat, keine Verteidigung hat, wie kann er sie freisprechen? Und das ist das Großartige. Jesus spricht uns frei. Und wir stehen plötzlich da, als wenn wir noch nie gesündigt hätten. Ist das nicht herrlich? Im Angesicht meiner Ankläger deckt er den Tisch. Die Frau stand vor Jesus, sie bat mich um Vergebung, sie hat sich auch nicht entschuldigt. Ich lese auch nicht, dass sie gesagt hatte, Jesus, vergib mir, ich habe eine Ehe gebrochen und ich habe das und das getan. Nein, hatte gar nichts gesagt. Sie bat auch nicht, errettet zu werden oder erlöse mich von der Sünde. Sie schloss die Augen und wartete auf das Urteil Jesu. Und Jesu Urteil war, und ich verdamme dich auch nicht. Wieso denn das? Wieso hat Jesus die Frau nicht verdammt? Ich habe mich geärgert auch, bin auch vielleicht ein bisschen pharisäisch. Oder selbstgerecht. Oder warum hat Jesus diese Frau nicht verdammt? Ich werde dir jetzt verraten, warum Jesus diese Frau nicht verdammt hat. Bei seiner Taufe ist etwas passiert, bei der Taufe Jesus. Und er ist zur Sünde gemacht. Und er hat die Sünde der Ehebrecherin auf sich genommen. Und deshalb konnte Jesus als einziger sagen, Frau, ich verdamme dich nicht. Denn Johannes der Täufer sagt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus hat die Sünde dieser Frau und die Sünden der ganzen Welt getragen. So, und es gab jetzt keine Anklage mehr. Denn sie war jetzt in der Gegenwart Jesu und Jesus spricht sie frei. Ohne Vorleistung und ohne irgendwelche Übung. In Johannes Kapitel 1, 29, er hat alle Sünden der Welt auf sich genommen. Deshalb, wenn Jesus einen freispricht im Angesicht deiner Feinde, dann hast du keine Sünde mehr. Im Angesicht deiner Ankläger, denn er ist berechtigt, Sünden freizusetzen. Weißt du, da denke ich noch an die Geschichte vom Aschenputtel. Kennt ihr diese Geschichte vom Aschenputtel? Dieses arme Mädchen. Und doch diese hohe Erwählung und diese hohe Berufung. Und Gott hat gerade solche Aschenputtels erwählt, dass die anderen, diese Lord-Dame, diese Gräfin da, die möchte ihre Tochter verheiraten und so weiter. Und dann kommt dieses Aschenputtel. Du da? Wie kommst du in diesen Saal? Wer hat dich da reingebracht? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Und so weiter. Genauso wie im Angesicht der Feinde, wenn du die Geschichte vom Aschenputtel richtig verstehst, die biblische Wahrheit im Aschenputtel. Verstehst, jawohl. Weißt du, wir sind zu, wenn ich da mit diesen Nomadengeschichten komme, verstehen wir das nicht. Ich denke, diese Mehrleins helfen uns vielleicht viel, viel besser manchmal, das Evangelium zu verstehen und bringen uns ans Evangelium näher ran. Du hast nicht verdient, armes Mädchen. Und man setzt dir sogar noch zu, diese Erbsen zu lesen oder was noch ist, verstehst? Du sollst auf keinen Fall dorthin kommen. Und die anderen sind nicht da und du bist da. Wie verhält sich das? Die Gnade Gottes ist, die Liebe Gottes ist es, das Erbarmen Gottes ist es, die Erwählung ist es. Und die Erwählung macht den Unterschied, meine Lieben. Die Erwählung macht den Unterschied. Gott hat dich erwählt als sein Kind vor Grundlegung der Welt. Noch bevor dich irgendjemand ablehnen, irgendjemand dich vermurksen konnte, irgendjemand dich verderben konnte, hat Gott dich erwählt zum ewigen Leben. Und jetzt im Angesicht deiner Feinde. Dein Lehrer wollte nichts von dir, deine Eltern wollten vielleicht nichts von dir, die Gesellschaft wollte nichts von dir, aber Gott will was von dir. Und Gott will dir was Gutes tun. Vergebung der Sünden, das ist das Geheimnis. Ohne Vorleistung. Wir leben aus der Vergebung. Wir verstehen das nicht. Wisst ihr, als ich das so nachdachte, im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch, habe ich gedacht, armer Zachäus zum Beispiel. Der Zachäus war klein, äußerlich ein Handicap gehabt, war ein Obergauner auf der einen Seite, Obergauner, Halsabschneider und was man sonst noch alles nennen könnte, Zöllner, Oberzöllner war er und keiner hätte ihm was gegeben. Und jetzt kommt Jesus und bleibt vor diesem Maulbeerbaum stehen und sagt, Zachäus, ich muss zu dir einkehren. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und dann haben die Pharisäer vielleicht gesagt, und der will Prophet sein, der will den Geist der Erkenntnis, den Geist der Offenbarung haben, der möchte, der weiß alles, der will ein Prophet sein und geht zu diesem Gauner dahin. Pfui. Und die haben gesagt, mit diesem Jesus wollen wir nichts zu tun haben, der die Sünder liebt. Der ist ein Säufer und ein Fresser, haben sie nachher von Jesus gesagt. Und was war Jesus? Er hat gerade diese Menschen, die nicht verdient haben,
die hat er aufgesucht, die hat er besucht. Und wenn Jesus aus seinem Vater schilderte, hat er immer geschildert in der Art einer Hochzeit, der eine Hochzeit macht und der Gäste einladet und er den Schuldigen vergibt, ohne jegliche Vorleistung. So hat er eigentlich seinen Vater geschildert. Sündenvergebung, meine Lieben, ist nicht nur ein richterlicher Akt. Cornelius als Rechtsanwalt, also ist nicht nur ein richterlicher Akt, sondern auch ein schöpferischer Akt. Sündenvergebung ist nicht nur ein richterlicher Akt. Deshalb, wenn du nur nach richterlicher, gerechter, menschlicher Art Sündenvergebung formulieren suchst, wirst du nicht schaffen, die Sündenvergebung richtig zu definieren. Aber Sündenvergebung ist gleichzeitig ein schöpferischer Akt. So. Ich erzähle eine Geschichte zuerst einmal. Jetzt habe ich schon eine Weile gepredigt, mal zur Auflockerung. Da ist ein Kaufmann, der war irgendwo zur Herberge und die haben seine Uhr ihm geklaut. Seine schöne, schöne, starke, teure Uhr wurde geklaut. Und dann sagte den Leuten, ich möchte bis heute Abend meine Uhr wieder haben, sonst werde ich genauso handeln, wie mein Vater gehandelt hat. So, dann sitzt er, dann ist er, hat seine Geschäfte gemacht und am Abend kommt er auf sein Zimmer zurück, seine Uhr ist da. Jetzt wollen die Leute wissen, wie sein Vater gehandelt hat. So, und der war froh, seine Uhr zu haben. Und dann fragte er, ja, wie hat dein Vater gehandelt? Ja, mein Vater ging hin und kaufte sich eine neue Uhr. Ein schöpferischer Akt. Das ist also, was Gott macht. So, ein schöpferischer Akt. Seine neue Uhr. Er kaufte sich eine neue Uhr. Er schaff etwas Neues. Und das Wunder der Vergebung ist eine Neuschöpfung. Ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu. Es gibt nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Nichts mehr Verdammliches. So, du bist eine neue Kreatur. Du bist eine neue Kreatur. Im Angesicht deiner Ankläger deckt er den Tisch. Plötzlich bist du vor Gott ein Vollkommener, ein Heiliger, ein Reiner, als wenn du noch nie gesündigt hättest in deinem Leben. Du musst es vorstellen. Vergebung bedeutet, dass die Scheidung zwischen dir und Gott aufgehoben ist. Ich darf an seinem Tisch sitzen, an seiner Tafel speisen. Und Essen ist ein Zeichen der Gemeinschaft in der Bibel. Immer wenn du von Essen in der Bibel liest, ist immer ein Zeichen der Gemeinschaft. Abendmahl ist Zeichen der Gemeinschaft. Passamahl, ein Zeichen der Gemeinschaft. Essen ist immer ein Zeichen der Gemeinschaft. Im Angesicht meiner Feinde, Schuld, Sünde, Verlorenheit, Verdammnis, das sind meine Feinde, geistigen Feinde, mit denen ich zu tun habe, da sitze ich da und ich darf mit Gott essen. Zwischen mir und meinem Gott ist nichts mehr da. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will deine Schuld noch nachweisen? Wer will den Ewigen erinnern? Der Herr sagt, ich werfe deine Schuld hinter mir. Sag mir, was ist hinter Gott? Was kommt nach Gott? Ich werfe deine Schuld hinter mir. Nicht vor mir oder neben mir, sondern hinter mir. Wenn Gott deine Schuld, deine Sünden, deine Vergehen, deine zu kurz kommen, deine Mängel hinter sich wirft, da gibt es sie nicht mehr. Und er will unsere Sünden versenken, wo das Meer am tiefsten ist. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wisst ihr, wir müssen aufpassen, auch als Deutsche. Deutsche Michel ist dumm. Es tut mir leid, das zu sagen, aber der lässt sich ständig mit seinem Holocaust und mit dem Zweiten Weltkriegen und allem möglichen sich immer wieder Schuldkomplexe einzureden. Gott hat uns vergeben, meine Lieben, und wir müssen nicht uns irgendwo von irgendjemandem was vorgaukeln lassen. Denkt dran, was ihr Deutsche getan habt. Immer wieder diese Komplexe einzureden. Gott hat uns vergeben. Es ist schrecklich, was passiert ist. Das ist die eine Seite. Aber dass wir ständig Schuldkomplexe und immer wieder Wiedergutmachung leisten und immer gut machen und wir werden es nie gut machen können. Du kannst ein Menschenleben nicht mehr gut machen. Und alles, was dort passiert mit dieser Wiedergutmachung, die Betroffenen haben ganz wenig bekommen. Die anderen haben sich nur reich und satt gefressen. Und leben gute Tage, verdienen dran. Aber der Arme, der wirklich gelitten hat, die Entschädigung, da laufen unter den Juden großer Krieg und großer Streit, streitet einer wieder den anderen. Aber ständig denkt dran, was ihr gemacht habt. Und so weiter, was ihr dran gemacht habt. Gott hat uns vergeben. Und wenn er uns die Schuld vergeben hat, hat er uns vergeben. Ich denke nur an die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der nach Hause kam. Er kommt nach Hause. Und der Vater will gar nicht wissen, dass ich zusammengereimt so ein schönes Gebet. Er hat gedacht, ich werde sagen, wenn ich nach Hause komme, Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. So hat er sich aufgesagt, den ganzen Weg, so jeden Schritt, hat er gesagt, Vater, ich habe vor dir gesündigt und ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein, vergib mir. Und dann kommt er nach Hause, der Vater rennt auf ihn zu, er kriegt einen Kuss und er will gerade reden, Vater, ich hab. Und in diesem Moment fällt der Vater ihm um den Hals, er drückt ihn fast und sagt, Junge, ich bin so froh, das stank nach Schweinestall, nicht nach Parfüm, nach Lavendel oder sonst noch was, sondern nach dem Stall, Vater, ich hab. Und schon drückt der Vater ihn um den Hals und sagt, komm, ich bin so froh, dass ich dich habe. Komm nach Hause, wir machen eine Party, eine Fete. Wir feiern jetzt und wir machen ein großes Fest. Der Vater hat nicht gefragt, wie hast du mein Geld verplempert oder wie oft hast du da gehurt und wie oft hast du das getan und wie oft hast du das getan. Er hat gar nicht wissen wollen. Jesus, wenn der Menschen Sünden vergibt, will er absolut nicht wissen, was und wie viel und wie oft und wie hoch das alles war. Er sagt, ich vergebe dir, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Aus, Amen, vorbei. So, und so war's, bringt ihm gleich das beste Kleid her, bringt ihm einen Fingerring, schlachtet ein Mastkalb und schon läuft eine ganze Maschinerie, die der Vater bereits vorbereitet hat. Da war schon alles, das Kalb wurde schon gemästet für die Party. Er wusste, der Junge kommt nach Hause, früher oder später, der kommt nach Hause. Ja, und da läuft diese Maschinerie, das beste Kleid wird geholt und wird gedient. Und der Vater dient. Die Bibel sagt, dass Vergebung uns alles vergessen lässt. Philipper 3,14, ich darf getrost und gelassen sagen, ich vergesse, was dahinter ist, hinter mir liegt. Ich darf ganz neu anfangen. Weißt du, wir sind manchmal ganz falsch programmiert. Ich muss selber über manches Buße tun in meinem Predigtdienst. Manchmal habe ich Dummheiten erzählt, weil ich nichts besser wusste, weil ich falsch gelehrt worden bin oder falsch erzogen worden bin oder falsch programmiert worden bin. Zum Beispiel der Schächer in der Bibel. Auch eine ganz interessante Geschichte. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch, oder deiner Feinde deckt er den Tisch, der Schächer in der Bibel. Diese Passage ist interessant. Wir denken, der Schächer, das wäre ein Räuber gewesen. Aber wenn du das ganz genau, und jetzt, nachdem ich schon 30 Jahre Pastor bin und so, sehr sorgfältig die Schrift studiere, stelle ich fest, der Schächer, das war kein Verbrecher. Das war kein Verbrecher in diesem üblichen Sinn, was wir unter Verbrecher erzählen. Welches Volk schächtet die Tiere. Schächer und Schächten kommen vom gleichen. Das Wort da drin steht Schächer. Also nicht nur einen Hals abschneiden, sondern Schächen. Also das Blut auslaufen hat etwas mit Reinheitskult zu tun. Die Juden waren also für den reinen Gottesdienst. Das ging diesem Schächer. Deshalb hing er auch am Kreuz, weil er sich gegen Kaiser aufgelehnt hat. Gegen Unterdrückung und Ausbeutung seines Volkes. Deshalb hing er am Kreuz neben Jesus. Dieser, der für die Reinheit da war, Schächer. Jüdische Schlachtungsweise, Schächten. Türken schlachten heute auch noch so. Nur nebenbei. Deswegen hing er am Kreuz, dieser Schächer. Und es steht das Wort Schächer. Und dann sagt Jesus zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Musst du vorstellen. Halt's aus, Junge, sagt er. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst mit mir an meiner Tafel sitzen. Du wirst teilnehmen an dem Reich meines Vaters. Du wirst mein Angesicht schauen. Denn nur die, die reines Herzen sind, die werden Gottes Angesicht schauen. Die werden mit Gott am Tisch sitzen. Und das war der Schächer. Dieser Schächer, von denen wir so Räuber, Dieb, Mörder. Nein, das war er nicht so unbedingt. Es wurden nur zwei Arten von Leuten von den Römern gekreuzigt. Ich könnte in aller Literatur nachlesen, in der alten Literatur. Es wurden entweder entlaufene Sklaven gekreuzigt oder Leute, die sich gegen den Kaiser aufgelehnt haben. Sonst niemand. Räuber, die wurden anders hingerichtet. Es gab eine andere Hinrichtungsform, aber es wurden nicht gekreuzigt. Nur, wer sich gegen Kaiser oder gegen Sklaventum sich auflehnte. Und sonst nichts. So, und das ist die Situation. Du darfst mit mir am Tisch sitzen, Schächer. Auch wenn jetzt deine Knochen gebrochen werden und wenn du jetzt noch ein bisschen leiden musst, noch ein paar Tage. Und wenn ich wandere durch finstern Tal, er hatte etwas in der Hand gehabt. Er hatte die Zusage, die Verheißung Jesu gehabt, ich werde mit ihm heute noch im Paradiese sein. Heute noch mit ihm im Paradiese sein. Darf ich dir noch ein paar Gedanken weitergeben? Gott ist froh. Nicht nur du bist froh, dass du Gott gefunden hast, sondern Gott ist froh, dass er dich gefunden hat. Sein Ebenbild. Du bist Gottes Ebenbild. Und er freut sich, wenn er dir gegenüber sitzen darf, wenn du ihn von Angesicht zu Angesicht sehen darfst und wenn er sagen kann, Junge, nimm, oder Mädchen, es. Genieße. Erfreue dich an meinem Reichtum. Und der Vater will dir zeigen, was er alles hat, was er alles besitzt. Und will dir alles geben. Will dir das Beste geben. Freu dich. Lerne zu genießen. Gottes Kinder müssen nach dem Psalm 23 lernen zu genießen. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch, salbt mein Haupt und schenkt mir voll ein. Kind, freu dich. Du darfst ja an der Tafel Gottes sitzen. Und lab deine Seele jetzt so am Tisch Gottes. Da verstehe ich auch das Wort im Psalm, du erquickst meine Seele. Du erquickst meine Seele. Erlerne die Kunst des zu genießen, einfach in der Gegenwart Gottes. Und denk an diesen Mann, der gehört hat, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Und im Augenblick sieht er alles gar nicht so demnach aus. Ignoriere die Umstände, die im Augenblick vielleicht da sind. Und ich habe ein Geheimnis in meinem Leben entdeckt. Ignoranz ist die stärkste Waffe. Verweigerung ist eine sehr starke Waffe. Nein, ich glaube nicht daran, ich habe die Verheißung. Ich werde im Paradies sein. Ich werde an dem Tisch Gottes sitzen. Mein Haupt wird eine Krone tragen. Ich bin kein Bettler. Ich bin kein Verlierer. Sondern ich bin ein Überwinder. Mit meinem Heiland sogar noch mehr als ein Überwinder. Lass dir nicht von deinen Feinden was vorgaukeln. Die möchten dir immer erzählen, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Die menschlichen und irdischen sichtbaren Feinde, die menschlichen Feinde, die sind da und deine Knochen werden durchaus noch gebrochen, aber fürchte dich nicht. In der Bibel heißt es, fürchte dich nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchte dich nicht vor denen. Und weißt du, was der Teufel versucht, was der Teufel heute ganz raffiniert so einfährt? Ich werde das Wochenende darüber sprechen und werde den Teufel entlarven, bloßstellen, ganz bewusst. Der arbeitet immer mit Autoritäten, Herr Professor oder Herr Präsident, der König oder wir Perser oder wir Römer. Und so arbeitet immer mit Autorität und versucht immer Autoritäten einzuspannen. Das sind nützliche Idioten, die Autoritäten, nichts anderes. Sie sind nur Werkzeuge dämonischer Mächte und sie wissen nicht, dass sie sich von ihnen gebrauchen lassen. Aber der Teufel arbeitet mit Autoritäten und versucht dir Angst und Schrecken in die Knochen zu jagen. Versucht dich zu erschrecken. Bedient sich der Gelehrten, der Gebildeten, der Weisheit dieser Welt. Ja, die müssen es wissen, die haben studiert. Die müssen ja wissen. Aber dass manche Studierte, nichts gegen Studierte, ich bin für Studium und wir sollten mehr denn je studieren und wir sollten göttliche Weisheit in uns haben. Aber manche Studierte sind Spezialisten. Ich habe gestern gesagt, nur Schmalspur-Menschen, die also nur bestimmte Gebiete, nur die Nase haben, aber vom Fuß und Hand nichts und Auge nichts wissen. So, Experten sind das. Du sollst nicht vor diesen Göttern in Weiß, und heutzutage werden fallen die Menschen so gerne in die Knie vor den Göttern in Weiß. Aber Autoritäten, der Teufel versucht uns so zu manipulieren, die Angst einzujagen. Und Angst lähmt dich. Selig, Offenbarung Kapitel 19, Vers 19, selig und heilig. Wer, viele Jahre habe ich Abendmahl gelesen, aber steht nicht Abendmahl in meiner Bibel. Zum Hochzeitsmahl des Lammes berufenes. Selig und heilig ist der, der zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen wird oder ist. Und was wir lesen hier, salbt mein Haupt, schenkt mir voll ein und deckt mir auf. Das ist alles nichts anderes, als wenn jetzt der Braut die Hochzeit gemacht wird. Der Braut die Hochzeit gemacht wird. Und Psalm 23 ist die Rede vom Hochzeitsmahl. Ist schon eine Anspielung auf das, was noch kommt und was wir jetzt schon im Geist durchaus erleben können. Ich bin von Gott erwählt. Ich bin die Auserwählte Gottes oder der Auserwählte Gottes. Der Herr sagt in Johannes 15, 15, ihr seid nicht mehr Knechte, das gilt jetzt schon. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber ihr seid Freunde, ihr seid nicht mehr Knechte. Knechte werden nicht an der Tafel des Herrn sitzen, aber seine Freunde, seine Partner, seine Mitarbeiter, die werden am Tisch Gottes sitzen. Das Geheimnis ist groß. Es ist die Gemeinde, es sind die Gläubigen in Christus, Epheser 5, 22. Das Geheimnis ist groß. Und ich sage von Christus und der Gemeinde, die werden am Tisch sitzen. Alle anderen werden ausgeschlossen und auch die Juden werden ausgeschlossen. In Matthäus Kapitel 8, Vers 11 bis 12, an jedem Tag an diesem großen Hochzeitsmahl, da werden die kommen, die Kinder des Reiches, und da werden sie sehen, wie die von Osten, Westen, Norden, Süden kommen, und die werden mit dem Herrn sitzen, und die Kinder des Reiches werden ausgeschlossen sein. Ja, sie werden ausgeschlossen sein. Jetzt pass auf, jetzt sage ich dir noch ein paar Wahrheiten. Jetzt muss ich dich nochmals, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, ich will noch ein paar Gedanken loswerden. Am Tisch des Herrn wird kein Engel sitzen und auch kein Teufel sitzen. Am Tisch des Herrn sitzen nur Söhne und Töchter Gottes. Söhne und Töchter Gottes, Erben Gottes. Und weißt du, jetzt musst du vorstellen, jetzt hat der Vater endlich jetzt den Erben gefunden. Ja, und jetzt will er mit dem Erben alles besprechen. Er hat seinen Sohn, seine Tochter entdeckt. Und jetzt will er alles mal sehen, alles mal durcharbeiten, durchsprechen und so weiter. Das ist die Situation, am Tisch des Herrn zu sitzen, als Hochzeitsgast. Er will alles durchsprechen. Und wir haben schon Gemeinschaft mit dem Herrn. Also Engel, Gott, die Söhne und Töchter Gottes stehen über die Engel, sagt uns auch das Wort Gottes. Wir sind Hochzeitsgäste, geladene Gäste. Und jeder hat seinen festen Platz an dieser göttlichen Tafel. Wir sind Festgäste. Und stell dir mal jetzt so eine Hochzeitstafel vor. Versuch mal deine Augen zu machen und dir so zu schließen und dir so eine Hochzeitstafel vorzustellen. Oben sitzt der Bräutigam. Und was würdest du halten von dem Menü des Bräutigams, wenn als am Vortisch ein Stück Knäckebrot, etwas Quark, ein bisschen Schnittlauch und dann zur Hauptmahlzeit Haferschleim kommt? Und ein Glas gelber Rübensaft, nicht gegen diese Mahlzeit. Aber das ist kein Hochzeitsmenü, meine Lieben. Und dann als Nachtisch Joghurt und so weiter. Die Freude wird sich dann in Grenzen halten. Diese Freude wird sich in Grenzen halten. Und die Leute werden betreten, sich anstarren über dieses alternative Gedeck. Und ein Missmutiger, so wie Johannes Matutis, der würde sagen, also ich würde aus meinem Herzen keine Mördergrube machen und würde sagen, das ist unmöglich, diese kaloriearme Mahlzeit. Für eine Hochzeit gehört ein anständiges Mahl. Und deshalb auch dieses Wort, er schenkt mir voll ein. Nichts gegen Sparsamkeit und es muss nicht immer Kaviar sein, aber Diätspeisen mögen vielleicht manche Krankheiten vertreiben, kurieren. Alles hat seine Zeit. Aber wenn der Bräutigam da ist und Jesus sagt, solange der Bräutigam da ist, werden meine Gäste nicht fasten. Das ist es. Im Angesicht meiner Feinde, solange der Bräutigam, Johannes, seine Jünger haben den Bräutigam nicht gehabt. Die Moses-Jünger haben den Bräutigam nicht gehabt. Die anderen haben alle den Bräutigam nicht gehabt. Aber Jesus sagt, solange der Bräutigam bei ihnen ist, werden meine Jünger nicht fasten. Diese Diätmahlzeit. Er schenkt mir voll ein. Gott knausert nicht. Er hat den Herrn, der Herr Jesus hat mal seine Jünger mal ganz so nebenbei gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Und die haben gesagt, nein. Wir haben nie Mangel gehabt. Echtes Christsein, hört mir bitte gut zu, echtes Christsein ist Hochzeitsmahl, Hochzeitsfest, eine reich gedeckte Tafel. Das ist echtes Christsein. Nicht so Knäckebrot, Joghurt und Schnittlauch und all das, was so lieb auch sein mag. Echtes Christsein ist mehr. Ja, stell dir mal vor, jetzt wirst du eingeladen an diese Hochzeitstafel und da kriegst du Limonade und Coca-Cola und stilles Wasser. Ja, und das wäre die Hochzeit jetzt. Coca-Cola, Limonade und stilles Wasser. Ich sage, es ist unmöglich. Nicht gegen Blaues Kreuz und anonyme Alkoholiker. Aber hier fehlt etwas Entscheidendes. Er schenkt mir den Becher voll ein. Das ist Wein gemeint. Und bis als Pfingsten kam, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, da haben die Leute gesagt, guck mal, die sind betrunken. 9 Uhr morgens schon in aller Herrgottsfrühe. Die sind schon betrunken vom süßen Wein. Ja, das ist Hochzeit. Solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet. Kein Blaukreuz, nichts. Das ist richtig. Ich bin dafür, dass wir anständig leben. Aber um die Hochzeit hier, um die Freude, da musste etwas hier. Christsein ist Freude. Er salbt mein Haupt und schenkt mir voll ein. 2 ganz wichtige Sachen. Es ist interessant. Wein und Öl wird hier angesprochen. Wein und Öl im Judentum sind Zeichen von Luxus. Wein und Öl sind Zeichen von Luxus. Er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Das heißt also, ich werde im Überfluss leben. Und echtes christliches Leben ist Leben im Luxus. Du sagst ja, das möchte ich gerne sehen. Das möchte ich gerne haben. Das wäre was für mich. Weißt du, und dann lese ich hier Psalm 23, endet, mir wird nichts mangeln. Was heißt das, wenn du das liest? Mir wird nichts mangeln. Ich lebe im Überfluss. Du wirst vielleicht nicht alles haben, was du dir so gerade erträumst und erdenkst. Aber ich sag dir, dir wird nichts mangeln. Dir wird nichts mangeln, was es auch immer heißen mag. Er deckt, er serviert, er gibt aus seinem Reichtum. Und du wirst erstaunt, wie der Chef, dieser liebe Gott, als Kellner und Koch in einem dir dient. Und Jesus ruft dich heute zu Tisch vor den Augen deiner Feinde. Er sagt, Kind, setz dich jetzt. Und dann lese ich Jesaja 54, für irgendjemand ist das, diese Worte, die Gott mir noch geschenkt hat heute Morgen. Keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet. Jesaja 54, 17. Keine Waffe wird etwas gegen dich ausrichten, die man gegen dich schmiedet. Im Angesicht deiner Feinde deckt Gott den Tisch. Und dann sagt im Psalm 3, Vers 4 der Herr, aber du bist, der mich zu Ehren setzt. Du Gott bist, der mich zu Ehren setzt. Du bist, der mich hier an diesem Platz zuweist. Du warst vielleicht so bescheiden heute Morgen, so wie manche Leute die Knigge gelesen haben, setz dich nicht an erster Stelle, sondern setz dich ganz hinten, so dass man dich, wenn du wirklich würdig bist, dich nach vorne ruft und dich vorne dann am ersten Platz hinsetzt. Dass ich irgendwo wie Aschenputtel verkrochen, das mag vielleicht eine Situation sein. Und plötzlich sagt der gute Herr, Kind, setz dich hier an erster Stelle. Das ist neben an meiner Seite, darfst du sitzen. Und ich will dir den Bissen rüberreichen. Das ist der Herr. Ich setze dich über Völker und Königreiche. Johannes 15, 16. Ich habe euch erwählt und gesetzt. Ich habe euch erwählt und gesetzt. Und Gott will, dass du fröhlich bist. Ich kann nicht mehr alles lesen aus Zeitgründen. Aber du sollst fröhlich sein im Hause Gottes. Du sollst genießen die Reichtümer seines Hauses. Die Kinder Gottes sollen lernen, feiern. Fröhlich sein in ihrem Gott. Und Psalm 23 ist so eine Einladung zum Fest. Israel hat Feiern nicht gelernt. Sie haben nur ein einziges Mal anständig Passamal gefeiert in den 2500 Jahren, was sie bisher hatten. Sie haben eigentlich nie richtig Passa gefeiert. Nur ein einziges Mal, als sie rauszogen, als sie am Berg Gottes waren und Gott sich ihnen offenbarte. In dieser kurzen Zeit, im ersten Jahr ihrer Wanderschaft, haben sie Passa gefeiert. Und sonst lesen wir nicht mehr, dass sie Passa anständig gefeiert haben. Denn sie haben auch keinen Anlass, keinen Grund mehr zu einem anständigen Fest gehabt. Denn bevor das Gesetz kam, haben sie das goldene Kalb angebetet, ein schlechtes Gewissen. Und mit einem schlechten Gewissen lässt sich schlecht feiern. So, und sie haben das Fest der Befreiung nie so richtig gefeiert. Aber Gott hat geboten, die sollten Feste feiern. Gott wollte, dass sein Volk ein feierliches Volk ist. Herausgeführt, die Idee Gottes war, aus Ägypten rauszukommen, sie sollen mir ein Fest feiern. 3 Tage sollen sie mir ein Fest feiern. Das Fest sollte 3 Tage lang dauern, aber die kamen nicht dazu zum Fest feiern. Da kam so vieles dazu. Dann kam nachher die babylonische Gefangenschaft. Und die babylonische Gefangenschaft war die Antwort, weil sie die Sabbate Gottes nicht eingehalten haben. Die wussten nicht einmal, was Sabbat ist, was der Ruhetag ist, was sich in Gott entspannen bedeutet, in Gott ruhen bedeutet. Sie haben keine Ahnung gehabt. Und für jedes Jahr, wo sie die Sabbate vernachlässigt haben, wurden sie 70 Jahre dorthin nach Babylon verschleppt. Und dort konnten sie nachher nachdenken. Und nachher kamen sie zurück. Und dann haben sie Sabbat so kompliziert gemacht, dass man am Sabbat nicht einmal Aufzug einfährt, sondern das muss dann automatisch gehen, höchstens automatisch gehen, wird nicht gekocht und so weiter. Von einem Extrem ins andere gefallen. Und das Gefährliche ist immer, wenn wir von einem Extrem ins andere fallen. Gott wollte, dass wir ein Fest feiern. Aber in Hebräer Kapitel 3, Vers 19 heißt, wegen ihres Unglaubens haben sie versäumt, Gottes Feste zu feiern. Sie sind nicht in seine Ruhe, in seine Fülle, in seine Herrlichkeit eingegangen. Und es ist traurig. Hebräer 3, 19. Was für ein Leben führst du heute? Ein feierliches Leben, so im Angesicht deiner Feinde? Oder lebst du nur von Knäckebrot? Von was lebst du? Hast du die Erlösung begriffen? Erlösung erfasst, was die Erlösung wirklich ist? Führst du ein Leben am Sonntag, am Festtag? Erzähl eine ganz kleine Geschichte, und damit komme ich zum Schluss. Da ist ein Auswanderer, ein Mennonitenbruder, mit seiner großen Familie von 10, 15 Kindern, aus Russland, die wandern aus nach Amerika. Und es waren arme Leute, aber er hat den Wunsch in Amerika, dort ist religionsfrei, dort kann ich meinen Glauben entfalten und dort gehe ich hin. Und für seine große Familie Er hat gespart, damit er für jeden Einzelnen das Fahrgeld aufbringen kann. Und vorher hat er Brot getrocknet, so Knäckebrot und Käse getrocknet. So mit getrocknetem Käse und trockenem Brot haben die Überfahrt angetreten. Aber leider hat unser lieber mennonitischer Bruder sich total verrechnet. Die Überfahrt hat länger gedauert, als er einkalkuliert hatte. Auf jeden Fall, es dauerte länger. Und dann merkt er, unser Knäckebrot ist alle und unser Zwieback ist alle. So, was machen wir jetzt? Und dann sieht er, wie die Leute so üppige Mahlzeiten auf dem Tisch einnehmen, auf dem Schiff. Die essen und da bleibt so viel übrig und das wird weggeschüttet und sogar über Bord geschüttet, nachher in der Tonne zuerst einmal und über Bord. Und dann sagt er, das ist Sünde und wir haben jetzt nichts mehr zu essen, Kinder. Und dann geht er ganz bescheiden zum Koch und sagt, Herr Koch, könnten dich noch von den Resten, was hier übrig bleibt, etwas haben. Und der Koch gibt ihm dann eine ganze Schüssel, so dass er für seine Familie für diesen Tag was zu futtern hat. Okay, da hat sich nichts gedacht, dieser Koch. Am nächsten Tag kommt er wieder da zur Runde und sagt, Herr Koch, könnte ich von den Resten, was übrig bleibt, etwas haben? Und der Koch gibt ihm und denkt sich auch nichts dabei. Aber irgendwie sagt die Sache, kommt ja komisch vor, dass er wieder da heute kommt zum Betteln. Dann erzählt er dem Kapitän und sagt, Kapitän, da ist ein Herr, der hat eine große Familie auf dem Schiff und der holt immer die Reste, was die anderen stehen lassen, holt er sich da ab und nimmt aufs Schiff. Sagt er, horch mal, wenn er morgen wiederkommt, halt ihn fest und ruf mich. So, und das war so, tatsächlich, am dritten Tag kam er auch wieder und sagt, könnte ich die Reste haben, das, was die Leute hier übrig lassen. Und dann sagt der Koch, warten Sie mal, ich muss da was noch erledigen, ruft den Kapitän und der Kapitän kommt dann runter und sagt, so, um was geht's denn hier heute? Sagt er, wissen Sie, da bleiben so viel Lebensmittel übrig und wir haben gespart, unser Zwieback und Knäckebrot ist alles schon seit ein paar Tagen und ich habe eine große Familie und damit die Überfahrt, damit meine Kinder unterwegs nicht verhungern, so, und ich sehe, da wird so viel weggeworfen. Da sagt der Kapitän, warten Sie, bevor Sie was kriegen, gehen Sie in Ihre Kajüte und holen Sie mal Ihre Fahrkarte. Und dann holte die Fahrkarte und sage, und du wirst nicht glauben, was da drauf stand, der Mann hat gebucht die Überfahrt für seine ganze Familie inklusiv Vollverpflegung. Und er lebt vom Zwieback und Knäckebrot und von den Abfällen, was die anderen wegschmeißen. Und in seiner Überfahrt, die Buchung war, denn du wirst ja nicht glauben, dass man eine Überfahrt bucht ohne Verpflegung. So, und der glaubt, er muss mit seinem Zwieback, und so viele Gotteskinder leben nur vom Zwieback und vom Knäckebrot. Und sie glauben, wissen nicht, dass in der Erlösung von Jesus Christus Vollverpflegung ist. Und bitte, jetzt halte ich noch was fest. Jetzt werde ich noch eine Stufe weitergehen, damit ich diese Geschichte auch anständig abschließen kann. Steht nicht in dieser Geschichte mehr, was passiert ist von dieser Hamburger Reederei. Aber was in Wirklichkeit, was der Heiland uns gemacht hat. Der Heiland hat uns nicht nur die volle Überfahrt bezahlt, von hier bis in den Himmel, vom Leopoldplatz bis zum Himmel, Reich Gottes in der Herrlichkeit, Entrückung, was es auch immer ist und sein mag. Er hat nicht nur diesen Preis bezahlt, deine Sündenvergebung, deine jetzige Gegenwart, sondern er hat bezahlt, dass du rüberkommst und dass du dort Startkapital hast. Grundlage hast, um deine Existenz aufzubauen. Und nicht nur das, sondern du kannst sogar in diesem Preis, was der Herr für dich bezahlt hat, denn die Bibel sagt, er hat das Lösegeld bezahlt. Er hat das Lösegeld für unsere Schuld und unsere Sünden bezahlt. Das ist alles inklusiv. Und nicht nur jetzt das Startkapital in Neuen Jerusalem, damit du deine Wohnung schön einrichten kannst, sondern dass du die nächsten Jahrmilliarden sorgenfrei leben kannst. Auch das ist in diesem Preis inbegriffen. Warum? Warum ich das so frech sagen kann? Manche Leute sagen, Bruder Matthäus, du übertreibst die Sachen. Nein. Ich sag dir etwas ganz Geheimnisvolles. Jesus Christus ist der Erbe Gottes. Jesus hat den Preis bezahlt für unsere Erlösung. Da ist alles drin, inklusive was er bezahlt hat. Aber unser Herr Jesus, und er ist der Erbe Gottes. Gott hat ihn dazu gesegnet. Aber Jesus ist der Sohn Gottes. Der braucht keinen Segen. Der braucht den Segen von seinem Vater nicht. Der verzichtet auf den Segen und er sagt, oh Vater, ich brauche jetzt den Segen nicht, den du mir jetzt geben möchtest. Und Geist Gottes, bitte, ihr müsst mich jetzt nicht segnen. Aber wenn ihr schon was Gutes für mich tun wollt, meine Kinder, die an mich glauben, die mich lieben, die mich angenommen haben, gib mein Erbe, teilt Gott, Vater, Gott, Heiliger Geist und ich gebe auch meinen Teil noch dazu. Ich gebe mein ganzes Erbe, alles, was ich habe, ich gebe den Menschen, die jetzt kommen aus dem Erdenreich. die jetzt in mein Reich kommen, die jetzt eingebürgert werden. Ich gebe mein Erbe und du hast kein anderes Erbe. Du hast dein Erbe verlebt und verludert, wie der verlorene Sohn. Du lebst das, was der andere Bruder hat, Jesus Christus, und der Vater noch besitzt. Du lebst von diesem Erbe, von diesem Gut, von diesem Vermögen. So, und da ist die ganze Ewigkeit für dich eingeschlossen. Der Teufel sagt dir vielleicht, du wirst die Ewigkeit nicht schaffen. Weißt du, da liegen schon Reichtümer für mich bereit. Und ich kann noch weitermachen, aber ich bin so begeistert von diesem Thema. Weißt du, unser Leben in Christus ist ein herrliches Leben, ein fantastisches Leben. Und ich bin begeistert von diesem Leben in Christus. Und ich möchte nicht mehr mit Zwieback und Knäckebrot gefüttert werden oder von Abfällen gefüttert werden, was die anderen wegschmeißen. Nein, ich möchte Delikatessen richtig genießen, den Herrn genießen, sich am Herrn erfreuen. Und er hat uns sehr viel zu geben. Nicht nur für dieses Leben, sondern auch für das andere Leben. Und er wird unseren Mangel ausfüllen durch seinen Reichtum. Das ist für mich Evangelium. Gute Nachricht. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Bist einverstanden? Gott möge dich segnen. Ich möchte, dass du dich deines Heils so richtig freust und jubilierst. Jetzt singen wir noch den Psalm 23. Bisschen in einer anderen Version. Gott möge uns segnen. Und dann beten wir. Wir stehen auf. Praise Gott. Wir beten dich an. Wir rühmen dich. Wir erheben dich. Du bist ein guter Herr heute Morgen. Und wir sind deine Kinder und wir sind deine Erben, Herr. Wir erben alles, was du besitzt, was dir gegeben worden ist, was der Vater dir gegeben hat. Du brauchst diese Dinge nicht mehr. Du hast auch nicht nötig, diese Dinge. Und du hast dich entäußert, um uns reich zu machen. Halleluja. Du hast dich entäußert. Du hast auch verzichtet, freiwillig verzichtet, um mich und meine Brüder und Schwestern reich zu machen. Halleluja. Ich möchte, dass du einfach heute Morgen dankst, dass du solch ein volles Heil in Jesus Christus hast. Ist jemand da oder jemand, der den Anfang machen möchte? Ich möchte recht viele Geschwister und Freunde einladen, Gott für das volle Heil, für die Vollverpflegung, Vollpension, Vollverköstigung, Vollversorgung, dass du einfach dankst, Gott. Und die steht dir zu, Kind Gottes. Die darfst du beanspruchen. Das ist in der Erlösung enthalten. Volle Vergebung deiner Sünden, volle Heilsgewissheit, alles, was du brauchst, ist drin enthalten. Wer möchte als erstes danken? Du hast Grund zum Danken. Du darfst jetzt dir die Freiheit nehmen und sagen, danke, Vater. Ja. Praise Gott. Noch jemand? Danke, Herr. Noch jemand? Danke. Noch jemand? Du bist eingeladen an seinem Fest.